Wir lesen den letzten Vers dieses Kapitels, den letzten Vers dieses Briefs damit. Und natürlich ist Zusammenhang immer gut und man müsste eigentlich als Zusammenhang nicht nur den ganzen Brief lesen, sondern idealerweise die ganze Korrespondenz, die Paulus mit der Gemeinde in Korinth führt, wird schon allein deswegen ein bisschen schwierig, weil wir von den mehreren Briefen, die da hin und her gingen, insgesamt überhaupt nur zwei davon haben in der Bibel und andere nur erahnen können, was da wohl drin stand. Aber den hier haben wir und wir haben diesen Gruß am Ende und da steht die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und weil es so kurz war, lese ich es nochmal. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Herr, lasst es heute Morgen zu einem Segen für uns werden. Lasst es ankommen in unserem Herz. Lasst es Wurzeln schlagen. Lasst uns neu deinen Segen entdecken. Und lass es wachsen hier in der Gemeinde. Amen. Ja, letzte Worte heißt die Predigt heute und ich habe mir lange überlegt, was hält man denn als letzte Predigt? Macht man ja nicht jeden Tag. Das soll ja dann irgendwie auch was Bleibendes sein und habe so über die Wochen dann so verschiedene Ideen gehabt und wieder verworfen und alles, bis mir dann klar wurde, dass es eigentlich logisch ist, über was man in der letzten Predigt predigt. Denn am Ende, da gehört ein Segen. So ist es nun mal. Ans Ende gehört ein Segen und der steht heute hier in diesem Vers. Ein sehr eindrücklicher Segen, einer, der mich selber begleitet, ein Segen, den ich euch gerne mitgeben möchte, hier am Ende meiner Dienstzeit. Und ich möchte vielleicht, bevor wir diesen Text anschauen, mit euch ein paar Vorgedanken zumindest mal im Kopf wälzen über das Thema Segen. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man sich damit beschäftigt an dieser Stelle. So ein paar kurze Vorbemerkungen zu diesem Thema. Das erste, in der Bibel und nicht nur in der Bibel, sondern daher heraus hervorgehend auch im Gottesdienst, den wir Christen miteinander feiern, gehört Segen zum Abschied dazu. Das ist, wenn du in der Bibel guckst, ist das was Selbstverständliches. Schon im Alten Testament, dass sich Menschen den Segen Gottes zusprechen, im Neuen Testament dann genauso weiter. In der klassischen Liturgie der Kirche fängt der Gottesdienst an. Das wissen vielleicht einige von euch, wenn du zum Beispiel aus einem katholischen Hintergrund kommst, dann siehst du das im Gottesdienst noch gepflegt. Da fängt der Gottesdienst an mit "Der Herr sei mit euch." Und da antwortet dann die Gemeinde drauf. Und damit wird was ausgesagt über das, was jetzt hier passiert. Es wird was ausgesagt, hier sind wir zusammen in diesem Bewusstsein, dass Gott mitten unter uns ist. Und wir nehmen uns ganz bewusst diese Zeit, um gemeinsam mit Gott jetzt in dieser Zweierbeziehung im Gottesdienst was zu erleben. Und dem entgegen steht dann am Ende des Gottesdienstes der Segen, der festhält, dass alles das, was wir erlebt haben im Gottesdienst, was wir gehört haben, die Verheißungen Gottes, über die wir nachgedacht haben und an denen wir uns gefreut haben, dass die nicht irgendwie wieder zu Ende sind, wenn ich dort hinten durch die Tür rausgehe und in meinem Alltag ankomme, sondern dass mich das begleitet, auch wenn wir auseinandergehen. Das ist dann auch der Platz, den ein Segen im Abschiedsgruß hat, der sich gegenseitig zuspricht, unsere Wege trennen sich an dieser Stelle. Wir werden nicht mehr gemeinsam unterwegs sein. Und vielleicht, da wissen wir auch noch gar nicht so genau, was kommt, da kommt manches Ungewisse, das vor uns liegt. Aber eines ist sicher, die Gegenwart Gottes wird uns begleiten. Der Segen Gottes, ausgedrückt in seinem Beistand, in seinem Dabeisein, in seinem Handeln in unserem Leben. Der Segen Gottes, der sich festmacht an den Verheißungen, die er uns gibt. Und diese Verheißungen, die sind ja nicht nur fromme Wünsche, sondern die sind Ja und Amen, heißt es in der Bibel. Die sind Gewissheit. Dieser Segen, er wird weiter mit uns sein, auch wenn wir getrennte Wege gehen. Das war die erste Vorüberlegung. Die zweite Vorüberlegung, die man vielleicht an dieser Stelle machen sollte, ist einfach nochmal festzustellen, dass wenn man so anschaut, wie Gott uns Menschen begegnet, dass man das so grob in zwei große Gruppen einteilen kann. Wir haben auf der einen Seite Gott, der kommt und der ganz konkret in die Geschichte der Menschheit eingreift, um uns zu retten. diesen Rettergott, der wird in der Bibel gefeiert, in ganz vielen Geschichten, schon angefangen im Alten Testament. Das ist der Gott, der Abraham erwählt und ihn in ein neues Land sendet. Das ist der Gott, der durch Mose das Land das Volk Israel rausholt aus Ägypten, durchs Rote Meer hindurchführt, durch die Wüste hindurchführt und sie hineinbringt in dieses Land, das er ihnen verheißen hat. Und es ist im Neuen Testament der Gott, der uns herausholt aus dem Reich der Finsternis, aus der Gewalt der Sünde und uns durch seinen Sohn Jesus Christus erlöst und frei macht. Der Rettergott ist der, der gefeiert wird in der Bibel immer und immer wieder. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch eine andere Dimension, wie Gott Menschen begegnet. Die kommt oft ein bisschen unspektakulärer daher. Die steckt nicht so sehr in den großen Geschichten, sondern eher so in den vielen kleinen, so in dem, was zum Beispiel Sarah vorher erzählt hat, mit drin. Das ist der segnende Gott. Der Gott, der beständig bei uns ist. Der nicht immer nur in spektakulären Aktionen und in großen Wundern und allem was tut, sondern der einfach da ist. Der bei uns ist, an dem ich mich festhalten kann. Der was tut in meinem Leben, aber oft so, dass ich es kaum merke. Der mich verändert durch seinen Heiligen Geist, der in mir wohnt, der mir Leben schenkt. Das Segnen Gottes, das fängt an ganz am Anfang in der Schöpfung, ganz universell, wo Gott seine Schöpfung sieht und seine Geschöpfe sieht und sie segnet. Das Segen Gottes, der drückt sich manchmal in so banalen Dingen aus, wie wenn uns gesagt wird, dass Gott es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Und als es gestern so richtig heftig geregnet hat, ich weiß nicht, wer von euch aus dem Fenster geschaut hat und gesagt hat, welch ein Segen Gottes. Heute, ich glaube in einem Land wie Israel, wo es dann zwischendurch auch Trockenzeit gibt, da kann man das dann eher verstehen auch, was das dann heißt, dass Gott es tatsächlich regnen lässt. Und zwar nicht nur über Leuten, die es verdient haben, sondern über allen anderen auch. Ja, diese beständige Zuwendung Gottes, sein Dabeisein im Leben, das ist das, was den segnenden Gott ausmacht. Und das ist vielleicht ein bisschen tragisch, was gerade in unserer evangelikalen Welt immer vielleicht ein bisschen unterbelichtet ist. Wir reden gerne über die großen Rettungstaten Gottes und das ist gut und richtig, weil wir die feiern müssen und weil sie einen riesen Unterschied machen in unserem Leben. Aber es gibt auch diesen Segen Gottes, den wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Und ich hatte da vor einigen Jahren hier in der Gemeinde ein spannendes Erlebnis. Und wenn ich es richtig noch weiß, war das die Steffi, die zu mir kam, irgendwann mal. Das war kurz nachdem du hier angekommen bist in der Gemeinde. Und du hast mir erzählt, wie es dir gefällt im Gottesdienst und wie das dir gut tut. Und dann hast du einen Satz gesagt, der hat mich damals zum Nachdenken gebracht. Du hast gesagt, weißt du, es gibt nur eine Sache, die mir fehlt, so gegenüber dem, was ich früher erlebt habe im Gottesdienst. Und das ist der Segen am Ende des Gottesdienstes. Kannst du dich daran noch erinnern? Nimmer, aber ich kann mich daran erinnern. Das ist mir hängen geblieben. Weil ich kenne das so. Na, so typisch, ich bin ja in der Volksmission aufgewachsen und alles aus der Kultur. Das war immer so, man hat halt gebetet am Ende des Gottesdienstes. Das hat man ja schon gemacht, alles. Aber ich habe mir da nie groß Gedanken drüber gemacht. Und eigentlich erst dadurch, dass du zu mir gekommen bist, habe ich mich mit dem Thema mal näher beschäftigt. Und es macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich zu Gott komme, vor die Gemeinde stehe und sage, Herr, bitte segne uns. Wie wenn das eine Frage wäre, versteht er? Wie wenn man da mal mit Gott drüber verhandeln möchte, ob er nicht bereit wäre, vielleicht auch uns zu segnen, wenn wir jetzt auseinandergehen. Oder ob ich vor euch als Gemeinde hinstehe und sage, ich kann euch mit der Gewissheit des Glaubens die Verheißungen, die Gott uns schon gegeben hat und zu denen er steht, nochmal voll Glauben zusprechen, weil sie gelten nämlich. Daran dürfen wir uns festhalten. Und ich habe das entdeckt. Und habe das auch geändert, wie wir den Gottesdienst beenden. Also danke Steffi auch nochmal dafür, gell, an dieser Stelle. Das ist wichtig, dass das nicht zu kurz kommt, dieser Aspekt, wie sich Gott uns zuwendet. Als dritten Vorgedanken, wir sind immer noch bei den Vorgedanken, merkt ihr schon. Also ja, das ist immer so eine Sache. Ne? Dritter Vorgedanke wäre nochmal festzuhalten, dass wenn wir über diesen Segen reden, dann ist immer Gott der Handelnde. Und das ist ganz wichtig. Diese Dinge, die wir hier bereden, sind mehr als fromme Wünsche und sie sind auch mehr als alles, was ich, so gern ich es tun würde für die Menschen, denen ich Gottes Segen zusprechen kann, aber sie sind mehr, als ich in irgendeiner Weise leisten könnte, selbst wenn ich es versuchen würde. Aber es geht nicht darum, was ich tun kann. Ich kann dir, wenn ich dir heute auch am Ende den Segen zuspreche, ich kann das nicht machen, dass das in deinem Leben passiert. Und wenn ich mir diese Verantwortung aufladen würde, dann würde ich dran scheitern, gewiss. Aber das muss ich ja auch gar nicht, weil Gott der Handelnde ist. Und das ist ganz entscheidend an dieser Sache. Vor langer, langer Zeit, so ganz Am Anfang der Geschichte haben Menschen das oft anders verstanden, diese Begrifflichkeit vom Segen. Da hat man sich das vorgestellt als was fast Magisches, das durch das Aussprechen dann irgendwie passiert. Wenn man so die ganz alten Geschichten der Bibel liest, schwingt dieser Gedanke manchmal noch so irgendwie ein Stück weit mit. Und da passieren dann ganz seltsame Geschichten. Ja, da liest du dann zum Beispiel die Geschichte, wo Isaac seinen Sohn segnen will und dann kommt der falsche Sohn. Ne? Kennt ihr vielleicht. Ne? Da kommt Jakob als Esau verkleidet und weil der Vater nicht mehr gut sieht, deswegen kann er es nicht unterscheiden. Und dann segnet er den, den er eigentlich gar nicht segnen wollte. Und dann kommt dann der Richtige, der Esau, und dann steht der Vater da und sagt, ja weißt du, ich kann dich nicht segnen. Ich habe meinen Segen schon ausgegeben. Also da ist so eine Vorstellung drin, wie wenn das irgendwie was Greifbares ist, was der Vater in der Hand hat und was er halt nur einmal vergeben kann. Und jetzt Pech, jetzt hat er es halt schon weggegeben. Es ist nichts mehr übrig vom Segen. Aber wenn man die Bibel weiterliest, dann merkt man, wie sich das wandelt und die Feststellung feststellt, dass Gott immer der Handelnde ist beim Segen und wie sich das verknüpft mit Gottes Handeln in seinem Volk und seinen Verheißungen, die er seinem Volk zuspricht und die dann für uns Realität werden in Jesus Christus, der die Erfüllung der Verheißungen Gottes ist und der uns ganz nahe kommt. Gott ist der Handelnde. Über das, was er tut, reden wir. Und zwar einfach als Gewissheit des Glaubens. Wir wissen, dass er es tut. Weil Gott der Handelnde ist, deswegen spricht man das auch in dieser speziellen Wunschform aus, die nicht zum Ausdruck bringen soll, das ist ein frommer Wunsch. Hoffentlich passiert's. Der Herr segne euch heißt nicht, ich wünsche dir das Beste, hoffentlich segne dich Gott. Sondern der Herr segne dich soll sagen, ich kann über diesen Segen nicht verfügen. Das ist Gottes Segen, den er dir gibt. Ich kann den auch nicht auslösen, dieses Sammelsprech, dann macht Gott was. Aber ich kann ihn dir zusagen, weil er ihn schon verheißen hat. Und hier dieser Vers, der gefällt mir ganz besonders, über den wir heute Morgen dann gleich auch im Inhalt nochmal reden, weil er das nochmal ganz stark zum Ausdruck bringt. Da kommt der dreieinige Gott selbst, ne, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Da sehen wir Gott in all den Facetten, in denen er uns als Menschen begegnet, als den Handelnden. Das ist Gott, der liebende Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist Gott, der Sohn, der rettende Gott, der in seinem Sohn Mensch wird, um uns die Liebe, seine Liebe nahezubringen und uns aus seiner Liebe und seiner Gnade zu erlösen und neues Leben zu schenken und uns Erben seines Segens zu machen. Und es ist Gott, der Heilige Geist, der Lebensatem Gottes, der in uns wohnt, der uns Leben schenkt, uns zu Kinder Gottes macht, der uns verändert, der uns prägt, der uns zusagt immer wieder neu, dass wir Gottes Kinder sind oder wie es im Glaubensbekenntnis heißt, der Herr ist und uns lebendig macht. In all dem, in all diesen unterschiedlichen Formen dieser Begegnung kommt Gott uns nahe und segnet uns. Aber immer ist er der Handelnde. Der vierte Vorgedanke, man merkt, so langsam kommen wir zum Schluss, so langsam kommen wir zum Eigentlichen. Das ist ja der vierte Vorgedanke an dieser Sache. Segen macht sich an der Verheißung Gottes fest. Und mit Verheißung kommt immer ein Stück weit auch Herausforderung. Herausforderung, sich darauf zu verlassen, auf das, was Gott tut. Und das ist eine Vorwarnung an dieser Stelle. Das heißt nämlich auch, dass das, was nachher kommt, wenn wir diesen Segen anschauen, durchaus herausfordernd sein könnte, heute Morgen. Und deswegen ist mir diese Vorbemerkung wichtig, weil ich glaube nämlich, dass man diese Predigt heute Morgen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen hören kann. Man kann das Herausfordernde in dieser Predigt heute Morgen als Kritik hören und sagen, guck mal, du musst das anders machen, du musst es besser machen, das ist doch nicht so in Ordnung, du musst dich mehr auf diese Herausforderung einlassen. Man kann sich kritisiert fühlen von dieser Predigt, aber dann geht es ja eigentlich an dem vorbei, was es sein soll. Man kann und das sage ich auch ganz offen heute Morgen. Man kann diese Predigt auch hören als nochmal eine weitere Predigt zum Thema Homosexualität, das uns so beschäftigt hat. Und ich sage das deswegen so ganz offen, weil ich nämlich weiß, dass es Menschen gibt, die alle meine Predigten der letzten Monate so gehört haben. Ich kann dir an der Stelle nochmal sagen, dass ich in einer einzigen Predigt, nämlich am 9. Juli, das Thema Homosexualität als Beispiel zum Predigttext verwendet habe und keine weitere Predigt darüber gehalten habe. Wenn du jetzt sagst, oh, das habe ich anders mitgekriegt. Dann gibt es glücklicherweise www.wortzummontag.de, wo man alle Predigten nochmal nachhören kann. Vielleicht ist es ganz gut, gibt ja jetzt gerade Zeit so ein bisschen in den Ferien, nochmal zu entdecken, da steckt durchaus manches andere drin. Also könnte man die Predigt heute Morgen aber auch hören. Das Dritte ist, man könnte sie einfach als Segen hören. Und das wünsche ich mir eigentlich und das wünsche ich dir eigentlich, dass das heute Morgen gelingt. Als Segen Gottes und als sie im eigenen Leben zu begrüßen und zu entdecken und wahrzunehmen und zu feiern und ihm vielleicht nicht im Weg zu stehen. In diesem Sinn die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Also ich schließe mich da jetzt ein mit dem Uns, das habt ihr gemerkt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, damit fängt es ja an. Gott segnet uns mit seiner Gnade. Und es ist schon ganz bewusst, dass ich ausgerechnet diesen Segen gewählt habe. Mal abgesehen davon, dass er eben diese Dreieinigkeitsaspekt so schön zum Ausdruck bringt. Wenn es irgendwas gibt, wo ich mir aussuchen kann, wenn ich noch eine Predigt zu halten habe, über das ich geredet haben möchte, ist es die Gnade Gottes. Ich denke einfach, es gibt kein anderes Thema, das es wert ist, darüber zu reden. Jedes Mal schreibt Paulus an die Korinther, so fängt er an, seine Korrespondenz mit ihnen, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Und das schreibt Paulus an die Korinther. Vielleicht sollte man an dieser Stelle eigentlich doch die Korintherbriefe lesen. Vielleicht ist es eine gute Sache, das mal daheim zu machen. Und dann wirst du feststellen, dass man Anklagen gegen die Korinther jede Menge erreichen kann. Ich weiß nicht, ob es noch eine Gemeinde im Neuen Testament gibt, die so problembehaftet sind wie die Korinther. Das ist von Anfang bis Ende und nicht immer sehr erfolgreich, wenn man die Korrespondenz weiterliest, ist es, dass Paulus versucht, Dinge, die da völlig daneben zu laufen, richtig zu stellen. Also an Kritik wird nicht gespart in den Korintherbriefen. Aber dem allem voraus und am Ende alles dessen, über all dem steht immer die Gnade Gottes. Diese Gnade Gottes macht das Zentrum dessen aus, woran wir glauben. Wir sind aus Gnade gerettet durch den Glauben. Und Gnade, das muss man an dieser Stelle eben, und ich weiß, das habe ich schon tausendmal gesagt und ich sage das gern nochmal tausendmal, wobei da gehen jetzt dann die Gelegenheiten aus. Und ich habe euch ja mal erzählt, ich war in einer Gemeinde zu Gast, da habe ich in der Predigt über Gnade, habe ich eine Minute lang nur das Wort unverdient wiederholt, damit sie es auch ja kapiert haben. Ja? Und das ist ganz interessant, weil wir mir heute Leute begegnen aus dieser Gemeinde, die erinnern sich immer an diese Predigt, wo ich eine Minute lang unverdient gesagt habe. Ich erspare euch diese Minute, aber ich möchte es euch nochmal ins Gedächtnis rufen, dass Gnade immer heißt, dass Gott sich mir unverdient zuwendet. Und das ist gut so. Denn was wäre denn sonst übrig, wenn ich es verdienen müsste? Gnade heißt, Gott schenkt mir durch Jesus Christus alles. Und da kann man jetzt an die Verse denken, die wir gerade im Stall gelesen haben, miteinander an Weihnachten, wer dabei war, aus dem Johannesevangelium. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und man kann das feiern wieder neu, dieses Geschenk, das Gott uns macht. Dieses Geschenk, das dann präzisiert wird, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ja, Gottes Kind, wie kann man das werden, wenn es einem Gott nicht schenkt? Und da kannst du noch so viele geistliche Übungen machen. Da kannst du noch so viel Bibel lesen. Da kannst du den ganzen Tag von morgens bis abends beten. Da kannst du was weiß ich was machen. Es gibt nichts, was du tun könntest, wo du sagst, so, jetzt habe ich es mir erarbeitet, jetzt habe ich es mir verdient, jetzt bin ich gut genug für Gott, dass ich sein Kind werden darf. Es ist immer nur Gnade. Das ist das Zentrum des Evangeliums und dieses Evangelium, dieses Zentrum, dieses Wort von der Gnade muss jeder Einzelne von uns jeden Tag für sich neu durchbuchstabieren. Und wir haben alle Tendenzen, das immer wieder aus dem Auge zu verhalten und wenn ich alle sage, schließe ich mich selber immer mit ein. Wir haben alle Tendenzen, immer wieder durch die Hintertür doch irgendwelche Systeme einzuführen, wo man sich bei Gott irgendwelche Punkte verdienen kann, indem man besonders gut in dem oder jenem ist oder indem man das oder jenes bleiben lässt. Und wir haben immer Tendenz, das aus dem Auge zu verlieren, dass es nur Gnade ist. Und nur Gnade ist nicht abwertend, sondern nur Gnade ist in dem Fall aufwertend, weil es zum Ausdruck bringen soll, dass die Gnade das Einzige ist, worauf es ankommt. Und jedes Mal, wo versucht wird, das irgendwie jetzt einzuschränken, das irgendwie zu qualifizieren mit irgendwas, jedes Mal, wo der Aussage über die Gnade Gottes in irgendeiner Weise, sei es in Klammer oder sonst wo oder im Kleingedruckten, ein Aber hinterhergeschickt wird, da ist die Gnade keine Gnade mehr. So einfach ist es. Die Gnade ist nur dann Gnade, wenn sie unverdient ist. Und zwar völlig unverdient. Ohne irgendwelche Einschränkungen. Auch nicht 0,1% verdient. Sondern Gnade ist dann Gnade, wenn sie unverdient ist. Und jeder, der der Gnade Gottes ein Aber hinterher schenkt, der streicht in diesem einen Wort den ganzen Inhalt des Segens Gottes, der Gnade, einfach durch. Aber durch Gottes Gnade allein bin ich, was ich bin, schreibt Paulus weiter an die Korinther. Und dann kommt vielleicht der berühmteste Vers über die Gnade von Paulus in den Korintherbriefen, als er darüber redet, wie er Gott gebeten hat, ihn zu befreien von seinem Stachel im Fleisch, was auch immer das war. Und Gott ihm sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Als Gott dem großen Apostel Paulus zuspricht, Paulus, auch für dich gilt es. Die Gnade Gottes ist genug. Man braucht sonst nichts. Es gibt dem nichts hinzuzufügen. Es gibt dem nichts hinzuzusetzen. Es gibt kein Aber nach der Gnade. Und es gibt kein Plus nach der Gnade und es gibt keinen nächsten Schritt nach der Gnade. Es fängt mit der Gnade an und es hört mit der Gnade auf. Und das ist das Geschenk, das Gott uns macht. Und glaub mir, dem Paulus, dem wären Sachen eingefallen, was man da hinterher anfügen könnte, was man dem entgegensetzen könnte. Der hat so viel mit Gott erlebt. Der hat so viel auch gesehen, wie Gott Wunder tut und alles. Der hätte sagen können, aber Gott da und dort und da hast doch getan und du hast doch gesagt und was auch immer. Und Gott sagt, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Und er sagt uns heute Morgen, lass dir an meiner Gnade genügen. Und wenn nach deiner Gnade, nach der, an der du glaubst, auf die du vertraust, an der du dich festhältst, wenn da irgendwie, und sei es noch so klein gedruckt, sei es noch so klein geschrieben, wenn da irgendwo ein Aber auftaucht, dann überprüf dein Gottesbild, dann überprüf deinen Glauben, dann frage dich ganz ehrlich, ob das noch das Evangelium von der Gnade Gottes ist. Und ob dir der Segen Gottes, den Paulus uns hier zuspricht, mit der Gnade Jesu Christi, ob der dir nicht verloren geht durch das, was du selber hinzufügen möchtest. Es gibt kein Aber. Es gibt nur Gnade. Und das ist es, was uns frei macht. Das ist es, was mir die Last abnimmt, mir das irgendwie erarbeiten zu müssen und dann doch zu dem Punkt zu kommen, wo ich ehrlich feststellen muss, ich kann es nicht. Das ist es, was mich vor Christus bestehen lässt und nur das. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christi sei mit euch allen. Und das wünsche ich euch, das möchte ich euch zusprechen heute Morgen auch im Gehen als Segen für die Gemeinde. Verliert nie diese Perspektive. Vergesst nie, dass hier im Raum ausnahmslos Menschen sitzen, die zugleich Sünder und Gerechte sind. Dass es niemand gibt und nie jemand geben wird in dieser Gemeinde. Egal welchen Titel er trägt, welche Position er hat, wie lange er in der Gemeinde ist, wie toll er alles mitmacht, dass es nie jemand geben wird, der irgendwie von dem Sündenstadium über das drüber weggekommen ist und jetzt nur noch gerechter ist. Lasst euch immer und immer wieder neu die Gnade Gottes zusprechen. Haltet euch dran fest, wir alle brauchen diese Gnade. Und verpasst nicht den Segen Gottes, der darin liegt. Jeden Tag neu, jeden Sonntag neu. Verpasst es nicht, sondern lasst euch segnen, lasst sie euch immer wieder unverdient zusprechen. Diese Gnade Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ihr könnt schon erraten, was mein zweiter Punkt ist. Also heute, es gibt ja Lückentexte immer, ne? Aber ich schätze mal, heute Morgen kann man die relativ einfach ausfüllen, denn der zweite Punkt, logischerweise, muss ja jetzt die Liebe Gottes sein. Wer die Bibel aufmerksam liest, der wird feststellen, dass die zentrale Charaktereigenschaft des Gottes, an den wir glauben, die Liebe ist. Gott ist Liebe, wird über unseren Gott ausgesagt. Das ist sein Wesen. das kennzeichnet ihn. Gott kann gar nicht anders als lieben, denn er ist die Liebe. Und alles, was Gott tut, ist ein Ausfluss dieser unendlichen, unbegrenzten Liebe, die Gott hat zu allen seinen Geschöpfen. Da fängt es schon an dieser Stelle. Jede Vorstellung von Gott, die dem nicht entspricht, ist keine Vorstellung von dem Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist Liebe, zutiefst durch und durch. Und Liebe ist dabei kein abstrakter Begriff. Ihr wisst ja, es gibt so 100.000 Varianten und da brauchst du ja bloß mal die Popmusik anhören, was da, oder Fernseher einschalten, was da, wie da Liebe immer wieder neu definiert wird und jeder eine andere Vorstellung davon hat, was Liebe ist. Die Liebe Gottes, die lässt keinen Raum für irgendwelche Fantasieinterpretationen, die man sich zurechtbasteln kann, wo dann der Rest des Gottesbildes auch noch reinpasst. Denn die Liebe Gottes, die ist konkret geworden in Jesus Christus. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Das ist es. Wenn du wissen willst, was Liebe ist, wenn du wissen willst, was Gottes Liebe ist, dann brauchst du nur Jesus anschauen. Er ist der Einzige, den du anschauen kannst. Also er ist der Einzige, an dem man ablesen kann, was Gottes Liebe ist. Und das, was Liebe ist, das entspricht diesem Jesus. Und auch da muss ich mich, und da schließe ich mich auch mit ein, immer wieder neu, jeden Tag neu herausfordern lassen, das neu durchzubuchstabieren, mich immer wieder neu zu fragen, ob meine Vorstellung von Gott und meine Vorstellung von dem, wie dieser Gott mir selber, meinen Mitmenschen in der Gemeinde und den Menschen um mich her in der Welt begegnet, ob die dem entsprechen, was dieser Jesus vorlebt. Und glaubt mir, auch ich ertappe mich immer wieder bei Vorstellungen, die, wenn ich sie an diesem Jesus messe, plötzlich völlig falsch sind. Wo ich merke, dass ich doch wieder die menschlichen Maßstäbe rausgezogen habe. Und dass Gott völlig anders tickt. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwann im Leben dazu kommen werde, dass ich den völlig verstanden habe, wie der tickt mit seiner Liebe. Dafür ist er einfach zu groß, dieser Gott. Den Anspruch, den darf ich auch gar nicht haben. Deswegen wird es auch jeden Tag neu herausfordernd. Und ich glaube auch ganz fest, und das entspricht dem, was ich bei mir selber erlebt habe und bei vielen anderen Menschen erlebt habe, dass jedes Mal da, wo jemand glaubt, Gott verstanden zu haben und jetzt zu wissen, wie der tickt und wie der funktioniert und Gott sozusagen in eine Schublade einordnen kann oder in die Hosentasche stecken und sagen, jetzt habe ich den, jetzt weiß ich, wie der funktioniert, dieser Gott, dass es viel zu kurz greift und dieser Liebe Gottes nicht gerecht wird, die wir in Jesus haben. Die Liebe Gottes ist das zentrale Thema. Das ist es, wie sich Gott äußert uns gegenüber. Gott hat seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hergab, dass jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16, dieser bekannteste Vers. Liebe ist das zentrale Thema, um das geht, dass man nie gegen irgendwas ausspielen kann. Und es tut mir weh und es schmerzt mich, das in der christlichen Welt immer wieder zu sehen, wie man versucht, so Begriffspaare zu bilden und da irgendwie in eine Verhandlung miteinander bringt, die Liebe und die Gerechtigkeit oder die Liebe und die Wahrheit oder die Liebe und was weiß ich was alles. Die Liebe Gottes ist das eine zentrale Thema, in dem Gott sich beschlossen hat, selbst zu offenbaren. Und ich sehe immer wieder, dann auch im Leben und in den Aussagen und im Denken manche so ein bisschen die heruntergezogenen Mundwinkel und so dieses Abschätzige und so, jetzt kommt wieder dieses ganze seichte Gewäsch über die Liebe. Und die ganze wichtigen Themen, die man mal ansprechen sollte, über Gerechtigkeit und Heiligkeit und Sünde, die bleiben wieder auf der Strecke. Wer so denkt, hat Gott nicht verstanden. Wer so denkt, hat Jesus nicht verstanden, der gekommen ist aus Liebe. Und das ist nicht meine Aussage, das ist Jesu Aussage. An dem muss man das Ganze ja messen. Dieser Jesus selber ist es, der sagt, dass das Gebot der Liebe das Zentrale ist, das über allem anderen steht. Und in dem Moment, wo irgendwas anderes da drüber steht oder vielleicht auch nur auf der gleichen Ebene steht, widerspreche ich dem, was Jesus selber gesagt hat an dieser Stelle. Die Liebe ist das Zentrale. Darin zeigt sich Gott uns gegenüber. Und darin, das ist dann der nächste Schritt, erwartet er dann auch, dass wir uns den anderen gegenüber zeigen. angesteckt von dieser Liebe, die, so schreibt uns Paulus, ausgegossen ist in unsere Herzen, sagt dann Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das hat zentrale Priorität. Die Liebe Gottes sei mit euch. Das ist wichtig, an dieser Stelle wieder zum Segen zurückzukommen, denn sonst wird es eine pure Moralpredigt. Sonst wird es ein Abkanzeln, weil ich glaube, jeder von uns sich an irgendeiner Stelle ertappen wird, wo wir dem Maßstab nicht genügen. Die Liebe Gottes sei mit euch ist eine Segenszusage, ist eine Verheißungszusage des Gottes, der uns immer und immer wieder beständig seine Liebe schenkt, der sie ausgegossen hat in unsere Herzen, der sie zum Ausdruck gebracht hat in Jesus Christus und der uns begleitet mit dieser Liebe, die er selbst ist. Diese Verheißung gilt für uns. Sie ist Realität. Und wie beim allem anderen stellt sich dann jetzt nur die Frage, wie dieser Segen Gottes sich auswirkt in meinem Leben und auch in unserem Leben, im Leben als Gemeinde. Die Liebe Gottes sei mit euch, das wünsche ich euch. Diesen Segen möchte ich euch mitgeben vom Herzen. Und ich möchte euch wünschen, dass das wirklich das zentrale Kennzeichen dieser Gemeinde ist und bleibt. Alle anderen Maßstäbe für Gemeinde kann man vergessen daran. Gemeinde muss sich nicht messen daran, wie toll der Lobpreis ist, wie toll die Räume sind, wie nett die Leute sind, wie geistig das Programm ist oder irgendwas. Jesus selbst stellt den Maßstab für Gemeinde auf. Und dieser Maßstab ist die Liebe. Nehmt dies, das als Segen Gottes. Lasst es wachsen in euch. Lasst es gedeihen. Ich möchte euch wünschen, dass ihr nie diese Liebe gegen irgendwas aufwiegen wollt. Und dass ihr jedes Aber, das es auch bei der Liebe nicht gibt, aus eurem Vokabular zu streichen lernt. Die Liebe als oberstes Gebot zu leben, die erkennbare Liebe, das ist ja entscheidend. Ne? Jesus sagt, an der Liebe soll man euch erkennen. Also es geht um eine Liebe, bei der der andere dann auch tatsächlich wahrnehmen kann, dass er geliebt wird. Bei dem das ankommt und sagt, ich erkenne das. Diese Liebe zu leben, bedingungslos zu lieben, ist ein Ausdruck des Segen Gottes, den er uns gibt in seiner Liebe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Punkt 3, unschwer zu erraten, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich lese euch ein paar Verse aus dem Epheserbrief. Die habe ich euch schon mal gelesen. Vielleicht weiß der eine oder andere wann. Die stehen im Epheserbrief, Kapitel 4. Da schreibt Paulus, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, was Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr gegenüber allen freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. An die Korinther schreibt Paulus auch in seiner Einleitung im 1. Korinther 1, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Einheit, es geht um das Miteinander verbunden sein. Denn Liebe soll sich ja nicht bloß nach außen ausdrücken, sondern Liebe fängt ja im Miteinander, im Untereinander an. Und das ist herausfordernd, das ist schwierig, diese Liebe zu leben. Das ist mir sehr wohl bewusst. Ich muss mich ja auch immer wieder neu dieser Herausforderung stellen. Aber heute geht es ja um Segen. Und da muss man das einfach an dieser Stelle nochmal feststellen, dass Paulus, allein diese zwei Verse, die sind ja nur Beispiele, das könnte man noch zig andere zitieren, uns das immer wieder zuspricht, dass diese Gemeinschaft nichts ist, was wir erstmal jetzt erfinden müssen. Nichts ist, was wir erstmal schaffen müssen. Zu sagen, jetzt guckt mal, dass ihr zueinander findet. Jetzt bemüht euch mal umeinander. Jetzt tut mal was miteinander. Wachst zusammen zu einer Gemeinschaft. Sondern dass der Ausgangspunkt immer der ist, dass Gott selbst durch seinen Heiligen Geist diese Gemeinschaft bereits geschaffen hat. Das ist eine Tatsache. das ist eine Feststellung, kein frommer Wunsch für die Zukunft, keine Zielvorgabe, sondern Gott schafft die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist und deswegen sind wir heute Morgen alle hier, sonst würden wir wahrscheinlich nicht im gleichen Raum sitzen, so unterschiedlich wie wir sind. Paulus in diesen Versen, die, falls ihr es noch nicht erraten habt, in der berühmt-berüchtigten Predigt vom 9. Juli gelesen habt, da war das ein Teil des Predigttexts, um den es ging. Paulus, er schreibt nicht, macht mal eine Einheit, sondern er sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gott bereits geschaffen hat in seinem Heiligen Geist. Einheit, Gemeinschaft. Und auch da gibt's kein Aber. Da kommt auch immer so schnell, ja, Einheit, aber um welchen Preis und was und wie kann man und wann kann man überhaupt? Weißt du, wenn es darum geht, was wir können, dann gäbe es nie Einheit in irgendwelcher Art und Weise. Dazu sind wir einfach viel zu unterschiedlich. Da reichen ja zwei Leute, um das miteinander zu merken, wie schwierig das ist. Ich habe jetzt mal geguckt, ob meine Frau nickt, aber die ist viel zu beschäftigt gerade. Amen, genau. Ja, die menschlichen Unterschiede in so einer großen Gruppe zu überbrücken, ist eigentlich ein unmögliches Projekt. Aber Gott macht es möglich. Es geht nicht darum, was wir können, es geht darum, was er kann. Und er hat es bereits getan. Eine bunte Vielfalt zusammengebracht mit ganz unterschiedlichen Gaben und Begabungen, völlig unterschiedliche Menschen, die er gebrauchen will als Teil dieses riesengroßen Puzzles, um seine Gemeinde vorwärts zu bringen, miteinander. Da kann es kein Aber geben. Übrigens, so nebenbei, Einheit ist neben der Liebe das zweite Kriterium, das Jesus selber als Erkennungsmerkmal der Gemeinde sagt. Ne? Hohepriesterlicher Gebet, Johannes 17, ich bete darum, dass sie alle eins sind, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Spannend, ne? Als Kriterium. Und wieder gilt auch, diese Einheit kann nicht jeder definieren, wie er will. Die wird festgemacht im Neuen Testament, im Epheserbrief. Mit Einheit meine ich dies. Und dann kommt die ganze Liste, die wir in der ganzen Predigtserie dann miteinander angeguckt haben. Das ist ein ganz zentrales Thema, diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und heute Morgen als Segen möchte ich dir nochmal zusprechen, dass diese Gemeinschaft keine Zielvorstellung ist, sondern dass diese Gemeinschaft ein Segen Gottes ist, den er zusagt, den er verheißen hat und den er durch seinen Heiligen Geist bereits umgesetzt hat. Wir müssen nur drin leben. Und da möchte ich euch einladen, das möchte ich euch zusprechen, das möchte ich euch wünschen, auch wenn ich gehe, diese Einheit nicht gering zu schätzen. Ich möchte euch einladen, diese Einheit nicht verloren gehen zu lassen. Diesen Segen Gottes, den er gegeben hat. Und da möchte ich an dieser Stelle heute Morgen schon mal ganz unterschiedliche Leute auch ansprechen, ganz konkret mit dieser Sache. Da gibt es Leute, die kommen auf mich zu und die sagen mir, wenn du gehst, gehe ich auch. Ganz ehrlich, ich höre das Kompliment, was da drin steckt. Ja, das ehrt mich, dass du sagst, dein Dienst, der tut mir so gut, ja, dass ich, ohne den kann ich es mir nicht vorstellen. Aber es ist falsch. Es ist falsch, das daran festzumachen und den Segen der Einheit und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes verloren gehen zu lassen, nur weil jetzt ein anderer Pastor oder erstmal gar keiner da ist in diesem Moment. Da möchte ich auch die ansprechen heute Morgen, die mit dem Gedanken gespielt haben zu gehen oder vielleicht immer noch mit dem Gedanken spielen zu gehen, weil ihnen das alles nicht mehr gut genug oder nicht mehr attraktiv genug oder was auch immer ist. Und es ist klar, die Einheit, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die kann man glücklicherweise auf dieser Welt auch noch an anderen Orten finden. Da bin ich ja selber drüber froh, wenn es für mich jetzt woanders hingeht. Aber es ist ein Fehler, diesen Segen Gottes einfach so zu verschenken und zu sagen, jetzt gehe ich halt mal und wenn ich Glück habe, dann finde ich es woanders wieder. Gibt es doch nicht einfach her, was Gott geschaffen hat. Dann möchte ich auch die ansprechen. Das wird jetzt ein bisschen ums Eck rum, ne? Die heute Morgen vielleicht gar nicht da sind. Das ist mir auch bewusst. Es gibt Leute, die sagen, ich warte jetzt ab, bis der Pastor endlich weg ist und dann komme ich vielleicht wieder oder sowas. Vielleicht hören die eines Tages die Aufnahme dieser Predigt oder wenn nicht, der Buschfunk funktioniert ja immer ganz gut, dann kann man den ja mal produktiv einsetzen. Dann sagt es ihnen, ja, auch die müssen sich das sagen lassen verschenkt nicht den Segen, den Gott hineingelegt hat, da. Sondern, und jetzt kommt das Gegenteil, also kann er bloß bei verschenkt nicht und bei tut nicht stehen bleiben, sondern nimm deinen Platz ein. Hier in der Gemeinde. Gott hat dich hierher gesetzt. Gott hat dir Gaben gegeben. Gott hat durch deinen Heiligen Geist, hat er dich an diesen Platz gebracht, weil er dich gebrauchen möchte. Hier, an diesem Ort. Und es ist ein Verschenken des Segen Gottes, genauso wenn man hier sitzt und diesen Platz nicht einnimmt und sich nicht gebrauchen lässt von Gott und nicht Teil dieses großen Ganzen wird und nicht sich mit hineinnehmen lässt in diese Gemeinschaft. Und gleichzeitig steckt da doch so viel Chance drin. Ich weiß auch, was es alles Mögliche bei allen möglichen Leuten an Befürchtungen gibt für die Zukunft. Wer weiß, wie es weitergeht jetzt, wie da manches sich entwickelt und wie das wird. Aber ich weiß eines, es ist noch der gleiche Gott, der diese Gemeinschaft geschaffen hat, der weitergeht mit dieser Gemeinde. Und das macht mich froh und zuversichtlich, weil er sich nicht geändert hat. Und das Zweite, was ich weiß, ist, dass es mit an dir liegt, wie sich's weiterentwickelt. Das sind ja nicht bloß irgendwann ein paar einzelne Leute in der Gemeindeleitung, sondern das ist diese Gemeinschaft, diese Gemeinde, die miteinander bestimmen wird, im Aufsehen auf den Herrn Jesus Christus, wie es weitergeht hier in der Gemeinde. Und dann nimm diese Verantwortung, ja, und dann gebrauch sie und bring dich ein und gestalte miteinander, was die Zukunft dieser Gemeinde ist. Und wenn die Zukunft dieser Gemeinde sich irgendwie am Herrn dieser Gemeinde messen lässt, dann wird es eine gute. So viel weiß ich an dieser Stelle. Und sei bunt. Lass diese Vielfalt zu, die jetzt schon hier im Raum ist. Gott hat nie versucht, Menschen auf Einheitsform zu bringen und irgendwie miteinander so alle in die gleiche Form zu pressen. Gott hat eine Gemeinde geschaffen, die riesengroße Spannweiten überbrückt. Und Menschen zusammenbringt aus völlig großen Unterschieden. Einfach nur deswegen, weil er die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes schafft. Und da drin ist nie eine Gruppe exklusiv. Da drin hat nie eine Gruppe irgendwie den Maßstab aller Dinge, die sagt, so wie wir müssen alle sein. Sondern die Gemeinde lebt von dieser Vielfalt, die der Heilige Geist zusammenbringt. Lasst euch diesen Segen Gottes nicht entgehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist ein Segen, der sich festmacht an der Verheißung Gottes. Gottes Verheißungen gilt. Sein Segen wirkt, selbst in problematischen Gemeinden wie in Korinth und selbst in Situationen wie in Freudenstadt, weil er dasselbe ist und weil er der Handelnde ist. Und deswegen letzte Worte, mein Abschiedswort an euch, ein Segen. Und dann kommt dann das Lobpreisteam, dann kommt Gebetsangebot hinten wie immer, dann kommt Zeit zur Antwort an den Gott, der dein Segen ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen.